Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist höchste Zeit für die nächste Episode Fasnacht und Fetzer. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Oliver Fasnacht. Servus.
Servus, hallo. Es ist wirklich höchste Zeit.
Allerhöchste Zeit.
Ich finde es toll, dass Menschen schon warten. Wann kommt der nächste? Wann kommt die nächste Episode? Das finde ich toll. Das gefällt mir.
Genau, es kommen auch Nachfragen.
Wenn es nicht so wäre, wäre es auch okay. Aber es ist, aber ist schön.
Es kommen die Nachfragen und dann denken wir, wir müssen jetzt mal wieder, aber englische Woche halt, ja. Also was erzähle ich dir?
Meine englische Woche, ja. Das ist, ich komme gerade frisch, aber wir kommen gerade frisch sozusagen vom Einsatz bei Sport1 FM als Moderator. Der Kollege Birk hat übertragen als Reporter. Komme frisch von St. Pauli gegen 60 und werde das auch gleich aufnehmen. Ansonsten danke fürs Feedback an alle.
Ja.
Und schön auch, dass ihr immer auf dieser Seite inzwischen schreibt, auf der, wie heißt sie? Auf der normalen Vorcheck-Seite, ne? Oder?
www.checkpot.fm.
Genau, und da unter Vorcheck-Episode eben dann, was noch so ein Fetzer, oder? Und das ist sehr schön, das freut mich, ja. Und hast du noch was?
Ja, wir können ja immer so am Anfang so ein bisschen die letzten Sendungen kurz nachbesprechen. Bei Stuttgart und Werder hast du letztes Mal ein ganz gutes Näschen gehabt, muss man sagen. Also, als wir das letzte Mal gesprochen haben und über Stuttgart und Werder gesprochen haben, waren Viktor Skripnik und Jos Luhukay noch Trainer dort.
Ich weiß gar nicht mehr, habe ich da gesagt, die sind nicht mehr lange Trainer?
Nein, aber das war ja bei beiden Themen so der Tenor, wenn das so weitergeht, dann geht es nicht mehr so weiter.
Ja, ja. Und, stimmt, ja. Da werden wir heute auch noch Beispiele haben, wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja, wenn wir Fußball besprechen, kann ja durchaus immer vorkommen, dass wir über Fußball sprechen.
Ja, mal sehen, was mein Näschen mir diesmal sagt. Ja, okay. Du.
Sollen wir?
Ich würde sagen, ich zähle runter, oder?
Okay, für die neu dabei sind.
Ja, klar, genau, richtig, Mensch.
Wir sprechen 30 Minuten über Sport und wir haben tatsächlich einen Timer hier laufen und schauen, was in den 30 Minuten passiert. Kann man ja von alle paar Wochen mal wieder sagen, wie unser Konzept ist. Und ich weiß nicht, was du machst, du weißt nicht, was ich mache.
Genau.
Wir wissen ja, wo wir die letzten Tage so rum waren. Also möglicherweise haben wir eine Vorahnung, aber wissen tun wir es nicht.
Ich höre gerade wieder ein extremes Zerren bei dir, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht ändern. Ist komisch, weil vorher ist es nicht gewesen. Vielleicht ist das irgendwie die Angst der Leitung vor der Zeit, vor der Zeitnahme.
Wahrscheinlich.
Ich weiß, das ist echt krass, echt heftig.
Okay.
Wie machen wir das denn?
Also, wenn es dich nicht stört, wenn du trotzdem verstehst, was ich sage, aufgenommen wird es ja hier bei mir gut.
Ja?
Muss ja.
Also?
Muss ja.
Okay.
Also die Aufnahme.
Gut, dann starte ich die Uhr und wenn es irgendwie zwischendurch ein Problem geben sollte, dann wir führen ja Regeln ein und setzen sie um, wie wir wollen.
Genau.
Dann würde ich eine Zwischenregel vielleicht einfach vorschlagen, nämlich kurz zu unterbrechen und an der Stelle weiterzumachen. Aber für den Moment, wollen wir loslegen?
Können wir gerne.
Dann kommt hier der Countdown. 5, 4, 3, 2. Ich könnte den Countdown jetzt auf 30 Minuten ziehen. Was meinst du, was das für Protest hageln würde? 1, 0. Halt, nee, warte. Entschuldige, ich hab nicht aufgepasst. Kannst du nochmal auf Reset?
Ja, ja, klar. Das macht meine
5,
Technik mit.
4, 3, 2, 1 und go.
So, jetzt läuft die. Unglaublich dramatisch, Fasnacht, wie du das machst. Unglaublich dramatisch.
Das jedes Mal verändern jetzt. Damit sich die Menschen auf den Countdown
freuen, sind 30 Minuten.
Mich jetzt schon auf deine Abmoderation freuen.
Wir müssen sie nutzen, die 30 Minuten. Du darfst natürlich immer anfangen, wie immer anfangen, musst du aber nicht.
Ich würde gerne anfangen.
Mach gerne.
Ich fange auch gerne nicht an, aber jetzt würde ich gerne anfangen. Ich übernehme direkt, was ich gerade erlebt habe. Es ist St. Pauli gegen 60, 10 gelbe Karten, ein nicht gegebener Elfer inklusive Rot wegen Tätlichkeit, ein gegebener Elfer, der vielleicht keiner war, weil der 60er in den Fuß tritt, in den Rasen tritt, ein Torjubel, als wäre es der Gewinn der Meisterschaft oder eben der Aufstieg und ein böser Blick Richtung Trainer, alles war dabei. Ich versuche es schnell aufzulösen, also Andrade, sagt dir auch was, kommt heute rein, macht ein super Tor, zieht sein Shirt aus. Ja, bei 2-2, finde ich, muss man wirklich sein Shirt ausziehen. Da waren noch, weiß nicht, Viertelstunde oder so zu spielen. Lass mal schnell nachschauen, dass ich da nichts Blödes sage. Ja, 13 Minuten waren noch zu spielen. Der war etwa 1,5 Minuten auf dem Platz. Und dann schaut er den Costa Runjanic böse an. nach dem Motto, schau mal hier, ich, ja, du mich von der Bank, nie wieder, so ungefähr. Hat dann einmal ein bisschen ausgekeilt, das war nahe an Tätlichkeit, dann nochmal, aber das war nichts, dafür hat er dann Geld gesehen. Das war die Andrade-Story und die Geschichte von Sobich, der Matt Moore im Strafraum, das musst du dir so vorstellen, Situation ist vorbei, Ball geht nach vorne, leicht raus aus dem St. Pauli-Strafraum, Spiel verlagert sich also, aber es gibt ja nun einen Schiedsrichter und zwei Assistenten und einen vierten Offiziellen, finde ich, der auch zur Not gucken könnte. Und in dem Moment tritt Sobich dem Matt Moore einfach von hinten ins Bein. Strafraum wohlgemerkt. Mhm. Wenn es der Schiedsrichter sieht, ist es Elfmeter, ist es rot wegen Tätlichkeit und da waren noch, wie lange war noch zu spielen? 39 Minuten zu spielen. Ja. Das wäre also fast eine komplette zweite Hälfte mit einem Mann mehr für die Löwen gewesen. Und hier bin ich ganz klar dafür, das sind die typischen Szenen, deswegen erzähle ich es. Das ist für mich die Szene Videoschiedsrichter, der jetzt in Holland im Pokal in den Niederlanden getestet wurde, bei einem Spiel von Amsterdam. Und da hat der Schiedsrichter Gelb gegeben einem Spieler. Der Videoschiedsrichter hat sich angeschaltet und gesagt, nee, du, war kein Gelb, war Rot. Schiedsrichter nimmt die gelbe Karte zurück, stellt den Spieler vom Platz, fertig. Und heute wäre es auch ganz einfach gewesen, Schiedsrichter bekommt Zeichen, pass auf, pfeif ab, war Elfmeter, war Tätigkeit, Rot und die Sache ist auch geregelt. Ich weiß nicht, wer dagegen was haben kann, aber das ist für mich so eine klassische Szene, in der der Videoschiedsrichter wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, im Gegensatz zu vielen ehemaligen Spielern und so Experten, dass es mehr Situationen dieser Art gibt, die auch wirklich ein Spiel sehr verändern können, in denen die Gerechtigkeit, glaube ich, allen hilfreich wäre. Wie gesagt, es wären noch 39 Minuten zu spielen gewesen. Es war eine Situation, in der 60 immer stärker wurde. Also in dem Fall war es halt 60, hätte auch jede andere Mannschaft sein können. Diese Szene bleibt hängen und ist für mich eben ein Argument für den Videoschiedsrichter, und zwar in erster und zweiter Liga.
Hätte ich schon gemeint, dass du jetzt hier den Zweitligaspieltag in seiner kompletten Länge nacherzählst oder das 60-Spiel.
Drei aber Minuten, es geht ein hochinteressantes Spiel, entschuldige Fetzer.
Ja, es geht um den Videobeweis und das ist natürlich schon ein Thema, was mir gefällt und ich bin da gar nicht so anderer Meinung. Ich denke auch, dass wir den jetzt schön langsam mal brauchen. Vor allem das Problem ist ja, es gibt ihn ja eigentlich schon. Jeder sieht ja die Zeitlupe und zu Hause oder teilweise auch im Stadion oder kriegt dann die Info übers Handy und alle wissen, ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen oder nicht. Nur der Schiedsrichter, der halt die Entscheidung treffen muss, der hat da keinen Videobeweis. Und insofern muss das irgendwie anders geregelt werden. Entweder mit einer Art Challenge. Ich schaue relativ viel NFL, NHL in Nordamerika, gibt's diese Challenges. Da werden sowieso alle Scoring Plays beim Football und alle Ballverluste werden nochmal überprüft per Video. Das ist mir dann ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Dann wird's auch schleppend. Und der Unterschied ist natürlich auch, Fußball ist halt kein Spiel, das unterbrochen wird und die Uhr gestoppt wird, sondern das ist ja ein fließendes Spiel. Insofern, es muss irgendeine Regelung her, die für Gerechtigkeit, für Fairness sorgt, natürlich auf dem Platz. Mit eine Regelung, mit der Mannschaften, die benachteiligt werden, das irgendwie gerade rücken können, aber die eben den Spielfluss nicht unterbricht, weil sonst wird es irgendwann nervig, wenn du nach jener Situation halt dann nochmal den Videobeweis bekommst.
Ich habe nur ein Problem mit der Challenge, und zwar eben, weil du sagst, dass es ein Spiel ist, das weitergeht. Ist die Challenge ein unglaublich gutes taktisches Mittel für eine Mannschaft, die so einen schnellen Konter zum Beispiel unterbinden will, dass der Trainer einfach mal sagt, hey, stopp mal, da war was, möchte ich gerne nochmal sehen. In dem Moment, in dem er vielleicht sogar sicher ist, dass da nichts war, die Nummer nimmt dahin, eine Challenge weniger, aber dafür auch vielleicht ein Gegentor vermieden, durch einen schnellen Konterangriff oder eine schwierige Situation, die nicht so einfach zu verteidigen gewesen wäre. Also das ist dann schwierig an der Challenge, finde ich.
Ja, das stimmt. Du müsstest halt einfach sagen, okay, das ist die Situation und da muss ich sofort irgendwie halt die rote Flagge oder was weiß ich, muss ich werfen oder muss den Knopf drücken, weil das Problem ist natürlich beim Fußball auch, dann läuft das Spiel weiter und dann gibt's auf der anderen Seite vielleicht sogar ein Tor im Konter, dann kommt die Challenge, dann musst du das wieder überprüfen. Das nervt mich ja schon beim Eishockey, ehrlich gesagt, dass das Spiel weiterläuft bis zur nächsten Unterbrechung. Und wenn die nächste Unterbrechung ein Tor ist, aber vorher der Videobeweis eben entscheidet, war das vorher ein Tor oder nicht, dann könnte möglicherweise ein erzieltes Tor auf der anderen Seite wieder zurückgenommen werden, weil ja wieder bei dem Zeitpunkt angefangen wird, bei dem sonst unterbrochen worden wäre. Ja. Ist jetzt kompliziert, aber das stört mich auch an dieser Challenge momentan beim Eishockey oder beim Videobeweis, dass das Spiel erstmal weiterläuft.
Und das ist das Schöne am Videoschiedsrichter, ja, der im Grunde genommen in rasender Schnelligkeit einfach sofort dem Schiedsrichter aufs Ohr sagen kann, stopp, falsch. Oder eben Spiel stoppen, folgende Situation. oder tatsächlich Achtung, unsichere Situation, bitte kurz stoppen. Ja, es gibt diverse Möglichkeiten, aber ich glaube, es geht sehr schnell, weil du weißt selber, wie es ist, wenn man als Reporter nochmal eine Wiederholung sieht und sich vorher nicht sicher war, du siehst das sehr schnell. Die Wiederholung ist dann vielleicht auch schneller für den Videoschiedsrichter zu sehen, als die Original über die Leitung kommt und über das Feed kommt. Und das heißt, er hat in superschnelle, ich meine, vielleicht hat er in 10, 15 Sekunden hat er vielleicht die Entscheidung. Ich halte das für gut in diesen Situationen.
Welche Situation würdest du dann überprüfen lassen durch den Videoschiedsrichter?
Ich würde alles, was im Strafraum passiert, überprüfen lassen. Ich persönlich würde auch Abseits überprüfen lassen. Ich weiß, das ist wirklich schwierig, aber da werden so viele Fehler gemacht. Handspielsituationen, also ja, und natürlich Zweikämpfe, ne? Also ganz klar.
Das wäre mir ehrlich gesagt zu viel. Ja, das wäre mir zu
ja,
viel.
Ja, aber so, sagen wir mal Zweikämpfe, in denen es um Gelb oder Rot geht. Ja, das ist ja so in der Major League Soccer ist ja so, dass jeder Zweikampf, in dem eine gelbe Karte gezogen wird oder eine rote Karte, also vor allen Dingen aber auch eben die, wo eine gelbe Karte gegeben wird, ein klares Foul wird nochmal nachträglich angesehen. Ob das wirklich nur gelb war oder hätte rot sein müssen. Es gibt dann nachträgliche Sperren auch. Und so müsste es sozusagen in dem Moment schon passieren.
Ja, das ist meiner Meinung nach nicht umsetzbar. Dass du jedes Foul nochmal überprüfst oder jede Karte nochmal überprüfst, war das jetzt die richtige Entscheidung? Denn es ist ja eine Ermessensentscheidung teilweise des Schiedsrichters. Also wenn du jetzt meinetwegen im 16er einen Foul hast und er lässt weiterlaufen und der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter sagt, da war ein klarer Kontakt da und das hätte der Elfmeter und Rot geben müssen, dann ist es was anderes. Aber wenn der Schiedsrichter schon einen Messenspielraum hat und sagt, okay, das ist für mich noch gelb oder das ist für mich schon rot und dann kommt der Videoschiedsrichter und torpediert es wieder. Boah. Und das Problem ist halt auch bei Schiedsrichterentscheidungen, es gibt halt ganz selten nur schwarz und weiß. Beim Abseits gibt es schwarz und weiß, wenn du die virtuelle Linie zielst, dann hast du schwarz und weiß, aber es ist tatsächlich fast die und Tor. Das sind die einzigen Entscheidungen beim Fußball, wo du schwarz und weiß hast, sonst hast du viel grau einfach.
Bei Goal Control hast du auch da schwarz und weiß, da hast du recht.
Genau. Ja.
Wenn du keinen Goal Control hast, hast du nicht schwarz und weiß.
Ja, genau. Ja.
Zweite Liga.
Ja, wobei du, genau, aber da meine ich, da gibt's die Torlinie, ja.
Und, ja, gibt eine klare Regel.
Und bei Abseits gibt's halt auch die Linie, ja, also den Fuß oder den letzten Körperteil, ja.
Aber die Abseitsnummer ist natürlich auch so, das stimmt schon, was man immer wieder auch so, ja, ich weiß nicht, der Franz Beckenbauer hat das gerne immer gesagt, das könnte jetzt jeder andere auch sein, aber das stimmt schon, manchmal wird im falschen Moment die Linie gezogen und zwar im falschen Moment auch gezeigt beim Abspiel. Ich meine, dass oftmals auch oder immer wieder mal zu sehen ist, es ist nicht ganz genau. Und das sind dann, ja, es sind einfach Hundertstel, Zehntel Sekunden, in denen dann die Entscheidung wieder anders ausfallen würde. Also auch nicht ganz so einfach. Andererseits musst du dich auf irgendwas verlassen können. Die Linie müsste schon sehr genau sein. Dann ist alles gut. Aber viele sagen ja auch aktive und auch Trainer, naja, die Linie, ihr zieht die falsch. Sowas habe ich auch schon mal gehört. Ja, naja, es ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall, heute wäre eine typische Situation gewesen, in der eben auch ein Spiel vielleicht eine andere Entwicklung nimmt und es wäre eine gerechte Situation gewesen. Genauso im Übrigen bei der Aktion, bei dem Foul gegen Matt Moore, der in den Rasen mehr oder weniger tritt, dann sind zwei St. Pauli-Spieler um ihn herum, schwer zu sehen für den Schiedsrichter, aber auch ganz klar, wenn man sich nochmal anschaut, kann man sehen, eher kein Elfmeter und da wurde aber Elfmeter gegeben. Es ist so gesehen, glaube ich, sorgt auf allen Seiten für Gerechtigkeit.
Wenn es klar umrissen ist, was es ist, ja.
Mal sehen, wie unsere User das sehen. Bin ich sehr gespannt. Du bist dran.
Wir haben schon über Eishockey gesprochen. Ich will ein bisschen mehr über Eishockey sprechen. Erster DEL-Spieltag oder erstes DEL-Wochenende am vergangenen Wochenende. Ich habe so ein paar Punkte, kannst dir gerne dann einen rausgreifen. Allgemeine sportliche Situation. Ich denke, Mannheim, München sind die großen Favoriten oder andersrum München, Mannheim, die letzten beiden Meister. Da ist es mittlerweile in der Liga so, dass die den anderen schon so ein bisschen enteilt sind. München sehr souverän in der Vorsaison, Meister in den Playoffs, nur zwei Spiele verloren, also 4-1, 4-1, 4-0 durch die Playoffs durch, das war schon Wahnsinn. Dann hast du eine breite Mitte mit ein paar Mannschaften, die sicherlich in den Playoffs dann nochmal angreifen können, wie Köln, wie für mich Ingolstadt, wie Wolfsburg, die immer gut sind in den Playoffs, Nürnberg, bin ich gespannt. Und hinten hast du einfach so ein paar kleine Vereine wie Straubing, Schwenningen, wie Augsburg, wie Krefeld, die mittlerweile dazugehören, Bremerhaven natürlich als neue Mannschaft. Und ich war am Wochenende für Telekom Eishockey, gibt da mittlerweile alle Spiele live zu sehen, in Straubing, und finde einfach, ja, das ist so sympathisch, wie das in diesen Stadien noch abgeht. Also erstens ein altes Stadion, was mir sehr gut gefällt. Dann hast du die Möglichkeit, einfach mit den Trainern auch vorher zu sprechen. Die Spieler machen sich warm, du stehst daneben und bist da mit dabei. Es ist alles, du bist viel näher dran als zum Beispiel jetzt in der Fußball-Bundesliga oder Champions League. Da wäre das ja absolut undenkbar. Und der Fußball ist dieser Berichterstattung mittlerweile entwachsen, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt die eigentliche Berichterstattung, dass du nahe dran bist und halt auch mit den Leuten sprechen kannst und auch berichten kannst. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Spiel, das ich hatte, Straubing-Ingolstadt. Straubing, wie gesagt, ein absoluter Außenseiter. In der Vorsaison haben sie die erste Playoff-Runde erreicht und auch gewonnen gegen Ingolstadt, dann raus gegen München 1-4. Zu Hause immer Mordsstimmung und fighten sich rein, wissen auch, dass sie der kleine Verein sind. Aber selbst in der DEL ist halt das Gefälle mittlerweile so, dass du sagst, da gibt's halt ein paar Mannschaften, für die ist das Viertelfinale das höchste, zum Beispiel Straubing. Aber sie haben das Spiel gewonnen. 11 Sekunden vor Schluss, Siegtor, 3-2.
Cool. Ja. Ja, was du ansprichst, ist ganz, ganz interessant, weil das glaubt ja immer so von außen, glaubt einem irgendwie keiner, dass es wirklich so unterschiedlich ist nach Sportarten. Aber es ist tatsächlich, ich habe ja auch Eishockey und Fußball so in der Kombination immer wieder. Und es ist wirklich so, man kommt easy an alle ran im Eishockey. Und es gibt auch keine Schwellenangst, die aufgebaut wird, oder keine Besonderheit irgendwie nach dem Motto, die sind untouchables. Die Trainer, die lassen nicht mit sich reden, egal aus welcher Nationalität, ob es jetzt die Kanadier sind, die in Deutschland beschäftigt sind, oder die Skandinavier, oder eben die deutschen Trainer selbst, völlig egal. Du kommst an alle ran, du kommst vor dem Spiel in die Kabine rein, kannst mit ihnen noch sprechen. Es ist auch nicht so, dass du nie was erfährst, sondern meine Erfahrung war immer bei unseren DEL-Übertragungen und für Eurosport, sie haben einem auch taktisch Informationen gegeben, also sie verraten auch etwas. Da ist eine Vertrauensbasis natürlich immer wichtig, das ist in allen Sportarten wichtig, finde ich, der Vertrauen, diese riesen Vertrauensbasis zu sagen, wenn mir einer was erzählt und ich weiß, was ich weitergeben kann und was nicht. Ist im Tennis ähnlich, wenn man mit Trainern spricht, ist das so, dass man eben auch klar abspricht, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, auch wenn ich viel, viel mehr schon weiß. Aber es ist wie überall eben wirklich Vertrauen und Gegenvertrauen, und das funktioniert, finde ich, so super beim Eishockey. Da hast du nicht dieses, darf man überhaupt eine Nummer kriegen, darf man überhaupt jemanden anrufen und so weiter. Andererseits, Christoph, muss man sagen, Vetter, das ist natürlich auch eine ganz andere Dimension, in der der Fußball ist. Und
ja, logisch.
Wie du schon sagst, sowas von inzwischen abgehoben. Nur das noch, was mich irgendwie immer etwas belustigte, ist, dass die Kleinsten im Fußball, und zwar vor allen Dingen auch die Zweitligisten zum Teil, rigider waren in ihrer Politik der Öffentlichkeitsnähe und eben zwischen Kommentator und Verantwortlichen, dass das oft viel schwerer war als zum Beispiel mit den größeren, mit Bundesligisten oder den größeren Namen sogar, die tätig sind in der zweiten und ersten Liga. Und da finde ich es halt echt super lächerlich irgendwann.
Naja, klar. Aber dann ist es halt ein Geschäft, sage ich jetzt mal, und da verhält sich dann irgendwie jeder Verein, der an diesem Geschäft teilnimmt, ähnlich, oder vielleicht sogar nochmal, wollen sich dann die Zweitligisten noch ein bisschen mehr aufspielen.
Ja, oder zum Beispiel Aufstellungsgeschichte.
Ja.
Das ist ja der Klassiker. Und natürlich sind da schon die tollsten Dinge und die unmöglichsten, unprofessionellsten Sachen passiert. Es hat immer schon wieder mal Situationen in den vergangenen Jahren gegeben, egal bei welchem Sender, glaube ich, wo mal einer nicht schweigen konnte. Und es gab immer wieder auch mal Situationen, wo man dann hörte, du, ich kann dir leider die Aufstellung nicht geben, weil hier ist mal was passiert, dass die schon vorher in der anderen Kabine gelandet ist und so weiter. Das macht natürlich es denen, die mit einer anderen Einstellung rangehen, die ehrlich sind, die diese Vertrauensbasis haben möchten und aufbauen wollen, macht natürlich immer schwerer, die Geschichte der schwarzen Schafe. Aber dann grundsätzlich, wenn ein Zweitligist, der auf Platz 15 steht, sagt, wir können noch gar nichts zur Aufstellung sagen, auch am Tag vorher schon, nicht mal auch nur ansatzweise, und viele andere einfach sagen, pass auf, es wird wahrscheinlich die Innenverteidigung sein oder so, da muss ich sagen, das ist echt zum Teil wirklich ist das lächerlich, ja. Wirklich lächerlich. Und das halt beim Eishockey, das gibt's halt nicht. Das sind meine Erfahrungen und deine ja auch.
Genau, und deswegen freue ich mich ja jetzt eigentlich auch auf diese Saison. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Spiel, bei dem ich war, Straubing-Ingolstadt. Ich finde eigentlich, dass sich Ingolstadt sehr gut verstärkt hat. Klappt aber noch nicht so ganz. Haben zwei gute deutsche Spieler geholt mit Oppenheimer und mit Buchwieser, beide gekommen aus Hamburg. Toll. Die Freezers hat es ja zerrissen. Also Buchwieser aus Mannheim war zwischendrin bei Hamburg, ja. Und neuer Trainer mit Tommy Samuelsson war schon in Luzern und in Wien. Und ja, dauert glaube ich noch ein bisschen, aber Ingolstadt ja in der Vorsaison nicht so toll. Davor waren sie Meister und Vizemeister. Und ich glaube, das kann ganz gut funktionieren bei denen.
Ja, ich befürchte so ein bisschen, dass ich relativ schwer den Einstieg finden werde, wenn man so selten Zeit hat und selbstständig im Einsatz ist, dann ist es echt total schwierig. Also ich würde gerne mehr dir jetzt dazu auch sagen können, aber ich bin überhaupt noch nicht drin. Also ich könnte jetzt gar nicht irgendeine Analyse betreiben, höre dir aber natürlich gerne zu, weil es ja auch meine Sportart ist. Aber ich befürchte echt, kennst du es auch, dass einem so manchmal so ein paar Dinge einfach so entgleiten.
Ja, klar.
Durch eigene Einsätze, dann kann man das nicht richtig verfolgen. Und ich finde auch gerade, also Eishockey ist auch so eine Sportart oder alles, was einen so interessiert, dann möchtest du ja gerne von Anfang an so eine Entwicklung miterleben, wie baut sich das auf, Tabellensituation. Und es ist wahnsinnig schwer, finde ich gerade beim Eishockey, wahnsinnig schwer, in der Hülle an Spielen, die es gibt, und der Hülle und Fülle an Spielen und diese engen Spieltage und dann Freitag und Sonntag und manchmal Dienstag noch und Donnerstag, war ja Wahnsinn, da immer alles so mitzubekommen, um dann tatsächlich so auch wirklich up to date zu sein. Und so ein Einsteigen nach ein paar Spieltagen ist gar nicht so einfach. Also ich habe da echt Befürchtungen für mich, deswegen ist es schön, wenn du mich da immer wieder auf den aktuellen Stand bringst. Es tut mir nur leid, dass ich da vielleicht nicht so mitreden kann, wie ich es gerne wollte.
Ne, passt schon. Also bei mir beim Tennis genauso. Insofern, ja, Tennis interessiert mich auch. Da kannst du ein bisschen mehr erzählen. Dann ich werde sicherlich in den nächsten Wochen öfter mal wieder über Eishockey, DL oder auch NHL dann sprechen.
Sehr gut. So muss es sein. Ja, nächstes Thema für mich ist tatsächlich die Situation in Hamburg, HSV. Wir sind hier beim Fußball. Und ich muss sagen, dass ich heute ein Interview gesehen habe, also die Pressekonferenz von Bruno Labbadia, und er hat mir sehr gut gefallen. Er hat gesagt, ich weiß, warum ihr alle hier seid. Ihr seid nicht hier, um zu hören, wer morgen spielt und wer morgen nicht spielt, sondern ihr seid hier, um von mir zu hören, wie ich die Situation empfinde vor dem Spiel gegen die Bayern und unter dem Druck. Man hört ja heute auch Unglaubliches. Also ich finde der Wahnsinn, dass man vom HSV sozusagen hört, auch über die Agenturen gekommen, dass der Nagelsmann wäre von Hoffenheim, wäre der Wunschtrainer.
Ja.
Habe ich heute auch moderiert in unserer Sendung und gesagt, na klar, warum nicht auch gleich Ancelotti? Ja, hat sowohl Vertrag und ist unerreichbar. Also wie auch diese Unruhe, die durch so eine Nachricht wieder bei einem anderen Verein, bei einem Konkurrenten geschürt wird, wo habt ihr alle den Stil gelassen?
Aber das ist ja nichts Neues beim HSV.
Ja, ja, also das ist aber also generell so. Schau dir Bremen an, schau dir Baumann an. Die Aussage, 8 Spiele muss er nicht, kann er nicht, wenn er nicht gewinnt, 8 Spiele, wenn er 8 Spiele eben nicht gewinnt, mein Gott, was soll's, ja. Er wird auch kein, also sinngemäß wird der Trainer keine Rolle spielen. Die Diskussion wird nicht stattfinden. Dann nach dem Spiel hat er ja sogar noch, nach dem letzten Spiel von Skripnik hat er ja sogar noch gesagt, wir haben Vertrauen zum Trainerteam, aber verstehen Sie bitte, dass ich jetzt heute dazu erstmal ein Urteil geben möchte. Ja, das ist ja dann schon praktisch das Ende. Und als der Beiersdorfer sich hingestellt hat nach der Niederlage des HSVs in Freiburg und gesagt hat, und auf der anderen Seite aber, dass es auf jeden Fall so ist, dass erstmal der HSV kommt und danach gar nichts, so ungefähr. Ja, das war doch eigentlich auch schon eine klare Ansage. Und jetzt lässt man ihn halt noch gegen Bayern München 1-5 verlieren, weil man keinen neuen Trainer da schon mal verbrauchen möchte oder verramschen möchte, verheizen möchte. Sorry, aber ganz ehrlich. Und dann noch die Nagelsmann-Nummer, der selber heute gesagt hat, er kann über sowas nur den Kopf schütteln, über so ein Gerücht, dann wird das nicht weiter kommentieren. Was bitte soll das, ja?
Aber schau mal in der Tabelle, gut, wir sind jetzt am 4. Spieltag, aber schau mal auf die obere Hälfte. Klar, da haben wir Bayern, da haben wir Dortmund mit dabei, da haben wir Gladbach mit dabei in der oberen Hälfte, die alle in den letzten Jahren auch was gerissen haben. Und dann haben wir Mannschaften wie Köln, Frankfurt ist eine Ausnahme, aber Köln, Hertha BSC, Mainz, Freiburg, die alle jetzt die letzten Jahre halt kontinuierlich gearbeitet haben. Ich verstehe nicht, warum die anderen Teams, Werder, HSV, das eigentlich die Paradebeispiele genannt, warum die sich kein Beispiel nehmen an diesen Mannschaften. Köln, Schmadtke, Stöger, Mainz mit Martin Schmidt jetzt funktioniert. Ich verstehe nicht, warum die anderen Teams nicht sagen, okay, das sieht gut aus, was ihr macht, und wir nehmen uns da ein Beispiel.
Ja gut, das ist natürlich bei diesen Teams, die du gerade gesprochen hast, ist nicht bei allen Teams der große Privatinvestor, und ich glaube gar nicht nachreden, wenn der HSV ohne Kühne wahrscheinlich gar nicht mehr auf eine andere Weise professionellen Fußball spielen könnte. Aber dadurch wird natürlich dann das Interesse größer für einen, der Geld gibt, dass er natürlich auch mitreden möchte. Und im Übrigen, das nehme ich dem Kühne jetzt gar nicht übel. Ob ich das gut finde, ist wieder was anderes, aber das muss man verstehen. Also ich gebe ja nicht Millionen, um dann zu sagen, macht doch, was ihr wollt. Das wäre ja nur...
Ja, klar. Ja.
Weil diese Kritik daran, das Investorenmodell. Aber es ist natürlich, das ist ja nicht nur Kühne. Ja. Es gibt ja die Chance, dass Beiersdorfer und dann ein anderes zugelernt hat und einfach zum Trainer wirklich steht und irgendwann auch die beiden dastehen. So, ich denke, dass es das nächste Mal auch weiterhin sein wird zwischen Heidel und, Weinzierl.
Weinzierl, ja.
Ja, klar, weil das ist natürlich, wäre das jetzt noch das alte Schalke, würde ich sagen, oh ja, dann können wir schon mal gucken, wer ist denn frei auf dem Markt, so ungefähr. Da gäbe es bestimmt extreme Unruhe und das gefällt mir bei Schalke momentan. Gut für Schalke, dass es jetzt ein neues Führungsduo gibt, eine neue Aufstellung sozusagen gibt, die vielleicht auch es schafft, intern, also Friendly Fire, auch irgendwie abzuwehren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und von außen ist jetzt auch eher ruhig. Die Fans haben ein bisschen gepfiffen bei dem Niederlage gegen Köln, aber das geht alles schon noch irgendwie. Und das ist ja auch ein Beispiel. Hätte ja Beiersdorfer auch sagen können, ist mir wurscht, was der Kühne will. Ich, Labbadia, wir stehen zusammen. Wir ziehen das durch. Aber es ist nicht so. Mal wieder. Und deswegen, das muss ich halt sagen. Und dann auch irgendwie einen Trainer zu nennen, der bei einem anderen Team unter Vertrag ist, halte ich für ganz, ganz schlechten Stil. Und auch wenn du sagst, wir kennen es ja nicht anders vom HSV, deswegen muss ich es auf keinen Fall gutieren.
Nein, überhaupt nicht. Aber bei mir ist beim HSV ehrlich gesagt echt mittlerweile so, wenn da wieder so eine Nachricht kommt, dann denke ich mir, hey, schon wieder der HSV. Also ich würde es auch gern wirklich ein bisschen, würde das Ganze ein bisschen objektiver natürlich beurteilen, aber ich denke mir, was kommt denn da schon wieder jetzt? Klar, die stehen nicht gut da, die haben jetzt einen Punkt geholt aus den ersten vier Spielen. Aber wenn das jedes Jahr das Gleiche, jede Saison das Gleiche, wie soll dann irgendwann mal Ruhe reinkommen? Wie soll man mal wirklich mal kontinuierlich mal, du musst ja nicht, es geht nicht darum, mal kontinuierlich 2-3 Monate zu arbeiten, sondern kontinuierlich 2-3 Jahre zu arbeiten.
Ja, genau.
Und das ist nur noch, also du hast ja völlig recht mit dem, was du sagst, aber das ist, ich muss nur noch den Kopf schütteln bei solchen Aktionen.
Ja. Klar. Und dann natürlich, wenn es dann schon losgeht mit Vater von Halilovic spricht in der Sportbild, gibt ein Interview, wir sind vor Labbadia gewarnt worden, weil er die jungen Leute nicht fördert. Nun muss man aber sagen, Halilovic ist zwar ein Riesentalent, aber auf dem die ganze Last abzuladen, wäre auch ein Quatsch. Und der wird schon seinen Grund haben, warum er ihn nicht immer aufstellt. Wenn er eingewechselt wurde, hat er bis auf einmal, jetzt sagen wir mal, auch nicht gerade Bäume ausgerissen, weil er es auch nicht kann. Das kann man ja an dem nicht hochziehen. Es ist einfach schwierig. Ich meine, dass diese ständige Unruhe auch immer wieder weitergetragen wird. Also es ist für mich ein Wahnsinn. Und ähnlich ist es für mich mit Werder Bremen. Also meine, zu sagen dann der Nuri und dann will er sich vielleicht doch empfehlen für mehr. Jetzt ist ja die große Frage, wer bekommt den Gisdol und so. Ist es jetzt dann doch Bremen oder ist Gisdol auch beim HSV ein Thema? Wie, wo, was, weißt du, es ist so lächerlich im Grunde genommen. Und ganz klar, also bei Werder Bremen muss man wirklich sagen, dieses im eigenen Sud und dieses Werder-Gen haben müssen für einen, der da eine Chance hat, damit macht man sich doch auch alles kaputt, wenn man einen guten Trainer haben will, weil irgendwann erschöpft sich die ganze Nummer natürlich auch. Das sind für mich hausgemachte Probleme und deswegen, ja, ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich finde, dass das immer schlimmer wird, was dieses Nicht-Stil-Haben angeht und du hast völlig recht, es geht um Kontinuität. Köln war ein Glücksfall natürlich, so wie das funktioniert hat. Da musste auch erstmal Ruhe reinkommen, aber ist letztlich ein Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn die richtigen Leute zusammenarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nochmal Fußball machen. Ich hoffe, du hast noch ein anderes Thema, aber ich mach's kurz. Ich spring nochmal in die Premier League, wenn du mit der Bundesliga fertig bist, erst einmal.
Ja, mach ich.
Okay, für dich. Weil ich habe am Wochenende Manchester City gegen Bournemouth gesehen. Klar, kleiner Gegner, aber ich finde schon interessant, was bei Manchester City passiert, weil war die Frage, funktioniert das mit Guardiola? Und wenn ich auch die Kollegen aus England für den Guardian Football Podcast teilweise, wenn ich die so höre, dann haben die auch den Eindruck, dass das eigentlich genau der Trainer war, der den Manchester City gebraucht hat. Also Also da hast du noch die Spieler, die ihm glauben, die ihm zuhören, die auch lernen wollen von ihm. De Bruyne hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht gegen Bournemouth, hat ein Tor selber erzielt, zwei, also an allen Barer beteiligt. Wie war es genau? Ein Freistoß unter der Mauer durchgehauen, einen direkt vorbereitet von Gündogan übrigens und zwei eingeleitet mit tollen Pässen. Der spielt momentan von einem anderen Stern. Gut, war nur gegen Bournemouth, trotzdem. Und ja, Guardiola ist natürlich, der werkelt da draußen, der ist, wie wir ihn aus der Bundesliga auch gekannt haben, der coacht eigentlich 90 Minuten lang und es funktioniert jetzt noch. Ich glaube bloß mittlerweile wirklich, das funktioniert eine Saison, es funktioniert vielleicht noch eine zweite und irgendwann schalten die Spieler, glaube ich, auf Durchzug. Und deswegen ist das ist natürlich jetzt früh analysiert bei Manchester City, aber ist das, glaube ich, auch, Guardiola will ja selber, sagt er selber, Halbwertszeit vom Trainer 3 bis 5 Jahre, sieht es auch selber und ich glaube aber andersrum ist es auch, wenn der irgendwo ist, der kann nicht 10, 15 Jahre irgendwo sein, weil das ist irgendwann läuft sich das kaputt.
Natürlich nützt sich ab und er ist vor allen Dingen irgendwann fertig mit allem. Ja, ne? Genau. Ich meine, das ist natürlich auch kräftezehrend. Ich würde jetzt gar nicht mal auf Manchester United eingehen, finde es aber ganz witzig, dass dort wirklich schon Sebastian Schweinsteiger wieder gefordert wird von vielen Fans. Der hat ja auch nach dem Sieg beim Drittligisten im Pokal, nach einem wirklich knappen letztlich, also hart erarbeitet, hat er ja auch irgendwie gratuliert. Also er zeigt momentan der zeigt wirklich Stil und wirklich ein gutes Niveau in der Art, wie er mit der Situation umgeht. Gut, er hat einen Vertrag, er wird bezahlt. Ich glaube, dass es für ihn nicht das Problem ist, sondern eher für Manchester United, für Mourinho, dass er ihn weiterhin irgendwie nicht richtig los wird und trotzdem die Fans jetzt ihn schon wieder fordern. Da braut sich was zusammen, glaube ich, bei Manchester United. Früher, als dass Mourinho lieb sein kann. Das ist mal das eine. Und das andere ist, was ich noch schnell sagen wollte, ist Gratulation an die Deutschen in Davis Cup. Sie haben die Klasse gehalten, treffen dann auf Belgien in der nächsten Saison. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich dieses Abstrafen von Mischa Zverev, von Tobi Kamke und von Dustin Brown, dass das schon auch in der Außendarstellung ein bisschen schwierig war. Weil du es mitbekommen hast, die standen halt nicht zur Verfügung. Irgendwie Kohlschreiber war krank. Alexander Zverev hat gesagt, dass eben auch für ihn der Wechsel von Belag, das ist auf Sand ausgetragen worden im Steffi-Graf-Stadion in Berlin, das Spiel gegen Polen. Und deswegen hat er auch nicht zur Verfügung gestanden. Und auch Mischa Zverev, das ist einer, der hat zuletzt 2009 ein einziges Mal Davis Cup gespielt. Kamke war auch in den letzten Jahren selten im Davis Cup, auch nur ein Thema. Die haben eine andere Planung, planen entsprechend Challenger-Turniere, Qualifikationen bei ATP-Turnieren und Ähnliches, haben abgesagt. Und der DTB sagt, wer für den Abstiegskampf nicht zur Verfügung steht, hat anscheinend kein Interesse, sperrt sie ein Jahr, 2017 sind sie gesperrt. Und ich bitte einfach darum, setzt euch an einen Tisch, sprecht mal. Und zwar nicht wie Beleidigte, denen man das Spielzeug weggenommen hat, sondern man muss einfach mal sehen, dass die auch gar nicht damit rechnen konnten, Kamke und Zverev überhaupt angefragt zu werden für den Davis Cup, was auch nie passiert wäre, wenn nicht die ganzen Absagen gekommen wären von anderen. Und Dustin Brown hat es auch so gesagt, er war verletzt bei den Olympischen Spielen, du erinnerst dich, schwere Verletzung da, hat ein tolles Turnier gespielt eigentlich in Rio, ja. Dann ist er raus. Hat natürlich dann Probleme gehabt, hat überlegt, wie konnte ich mir meine Punkte wiederholen, wo kann ich spielen, wie plane ich die nächsten Wochen, stand deswegen halt auch nicht für den Davis Cup zur Verfügung, hat aber auch begründet und meint, dass die Begründung nicht dargestellt wurde, recht richtig. Also hier nochmal die Bitte, setzt euch zusammen, weil das macht alles nur noch schlimmer und ich finde es eine überzogene Reaktion, Menschen, die sowieso nie ein Thema gewesen wären bei diesem Spiel, nur weil sie dann doch nicht zur Verfügung stehen, mal eben kurzfristig dann ein Jahr zu sperren. Das ist meine Meinung.
Ist aber auch nichts Neues beim DTB, dass es da so rund geht.
Ja, die sitzen nur in Hamburg, ne? Oder was? Frankfurt? Nee, Hamburg. 2-1. Fertig. Bei dir klingelt. Das war die... Wow. Ja.
Das hat mich jetzt gefreut, dass du hinten raus noch über Tennis gesprochen hast.
Das muss ich einfach nochmal loswerden, weil...
Ja, ja. Ist ja auch
das,
gut.
Hätte man noch mehr sagen können, weil das Mischa Zverev ist wirklich der falscheste, an dem man da irgendwie, finde ich, ein Exempel statuiert und Kamke auch nicht. Und naja, wie gesagt, das mit Brown, das hat auch immer zwei Seiten. Und klar, ich weiß schon, dass es generell da zwei Seiten gibt, aber es ist so oft, wie so oft, ist es immer wieder die Frage der Außendarstellung. Ne? Wie stellen wir uns eigentlich nach außen dar? Wir haben jetzt ja den offiziellen Podcast beendet.
So ist es. 30 Minuten sind jetzt vorbei.
Ja, könnten jetzt eigentlich die jetzt noch dranbleiben wollen, Weil sie wissen, irgendwas kommt doch bestimmt noch. Könnten wir jetzt belohnen. Was hältst du denn davon?
Wenn du eine Belohnung parat hast, können wir das gerne machen, ja. Mir fällt jetzt momentan keine ein. Bei mir ist es immer so, jetzt ist nach Mitternacht und da weiß ich nicht, da denke ich selten über Belohnungen nach, aber wenn du eine hast.
Mir fällt eine ein.
Ja?
Okay. Ja, mir fällt schon eine ein. Ich muss erst mal kurz, ich habe was vergessen zu sagen. Mist. Ja. Ich würde so gerne jetzt mir eine gelbe Karte dafür zeigen lassen, aber ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen zu sagen.
Okay.
Erlaubst du es mir noch?
Komm, reich es nach, komm.
Es ist nichts Schönes.
Das ist die Belohnung praktisch, jetzt für die, die
dranbleiben. Nee, es ist nichts Schönes. Das ist eigentlich was sehr, sehr Ernstes. Ich würde jetzt schon ankündigen, dass ich damit aufhören möchte dann nachher.
Okay.
Es ist mir echt extrem wichtig. Und aber erst die Belohnung. Die Belohnung ist erstmal, dass wir was verraten. Ein bisschen hier intern. Wie das heute gelaufen ist. komm, Fetzer. Wer jetzt da noch dran ist, muss belohnt werden. Hat nicht gemerkt, glaube ich, ne?
Nein, glaube ich nicht. Weil du hast mich ja am Anfang darauf hingewiesen, dass es verzerrt. Wobei ich jetzt gerade noch drüber nachdenke, ob ich das vielleicht rausschneide und einfach so tue, als wäre gar nichts gewesen, als wäre die Qualität eh komplett hätte gepasst.
Ja, aber, ja, klar.
Es ist halt immer mit den drei, also es war halt wieder irgendwie, war irgendwie leicht verzerrt. Man ist halt, wir nehmen hier über Skype auf, das kann man auch alles, wir sitzen nicht im gleichen Studio oder so. Wir haben halt, wir machen das jeweils von zu Hause oder aus dem Büro halt. Und dann muss es halt über Skype oder über irgendwelche Dienste laufen und das funktioniert manchmal da einfach nicht so, wie wir wollen. Ja.
Ich bin ja noch analog sozusagen.
Ja, genau.
Naja, analog nicht, aber ich bin zumindest, also das ist schon, was ist das für eine Leitung? Keine Ahnung, aber es ist jetzt kein Skype. Ich bin nicht über Skype. Ich habe oft den Eindruck, dass diese Skype-Nummer, ihr findet das immer so geil, aber oftmals höre ich auch Probleme von der Qualität her.
Aber wie müssten wir es sonst machen oder wie könnten wir es sonst machen? Können wir, also.
So wie du es gerade gemacht hast.
Ja.
Hast du jetzt über Skype?
Ja, wir sind über Skype, ja.
Aber du hast jetzt ein Mikrofon genommen.
Ja, aber das ist ja, also das eine Problem ist ja die Mikroqualität natürlich und das zweite ist dann, wie steht die Verbindung? Und also heute gab es halt irgendwie so zwischendrin mal kleinere Wackler, aber am Anfang war das Mikro halt extrem verzerrt. Ich weiß nicht, woran das lag. Und deswegen, da kommt jetzt Belohnung, willst du sagen, was wir gemacht haben oder soll ich sagen?
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, weil es klang auf einmal so wie immer. Ja. Und du hattest mir vorher, also wir haben uns irgendwann bei 5:09 haben wir gesagt, so, das ist Wahnsinn. Ich höre dich doppelt, du zerrst und das Gezerrte noch doppelt. Dann hat Fetzer gesagt, ja, aber auf der Aufnahme ist es ja so nicht drauf, wir müssen mal gucken. Dann habe ich gesagt, Fastnacht, ich möchte gerne, dass wir das mal versuchen, dass du mich nochmal anrufst und hör doch mal sicherheitshalber rein. Und das hat Fetzer dann gemacht.
Und dann war es tatsächlich, also ziemlich, also richtig scheiße eigentlich.
Ja, genau. Also richtig, muss
man sagen. Deswegen war ich froh, dass du am Anfang den Videobeweis Part übernommen hast, weil dann konnte ich da einfach getrickst da wieder einsteigen. Aber wir haben natürlich dann wieder die Stoppuhr. Du musst dann, du rechnest dann immer was auf, du fährst noch dann immer, ja, pass auf, da waren wir jetzt mal 3:13 war schon vorbei und dann muss ich pass auf, ich kann jetzt meine Uhr nicht stoppen. Ich kann die neue nicht neu starten. Ja. Du musst mir bei 1:56 musst du mir ein Signal geben. Gib mir ein Signal. Was gibst du mir für ein Signal?
Ich mach einfach. Ja, genau. Super. Ja, da mussten wir noch umrechnen, weil du ja von oben runterzählen lässt und ich ja von 0 hochzählen lasse. So wie du machst, also um beim Fußball zu bleiben, Major League Soccer, du machst es so, du zählst runter. Es war ja früher so, dass von 90 runter die Uhr lief beim Major League Soccer. Inzwischen, seit einiger Zeit natürlich,
läuft die normal hoch. Am Anfang haben die Uhr von oben nach unten laufen lassen? Wie beim Eishockey oder was weiß ich?
Ja.
Überall eigentlich? Nee, beim Football läuft die Uhr. Nee, auch runter. Ja, runter. Ja, klar. So und so viele Sekunden hast du noch, ja.
Inzwischen ist aber schon so, dass du siehst, 5. Minute, 6. Minute, 7. Und früher war es anders.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, man musste erstmal lernen, ne? Ja. Also, es hat ja auch, sagen wir mal, na gut, das ist jetzt inhaltlich. Also, da haben sie es halt auch so gemacht. Der Rest, den kann ich jetzt nicht sagen, sonst hole ich mir noch eine Verwarnung ab. Und bei dir ist es eben auch so. Du hast es auch wie beim Eishockey. Beim Handball war es, glaube ich, auch mal eine Zeit lang, dass sie runterlief, ne?
Gut möglich. Da war ich nur irgendwie irritiert, dass es dann andersrum war, ja.
als ich früher als Jugendlicher in Essen, TuSEM Essen in der Grugerhalle, sehr viele Heimspiele gesehen habe, in meiner Zeit, die ich in Essen verbracht habe, habe ich in Erinnerung, dass damals noch von 30 runterging, glaube ich.
Ist gut möglich, ja.
Ja, ja, genau. Ja, also jedenfalls mussten wir dann rechnen. Wo stehst du mit der Uhr? Wo muss ich die Uhr wieder starten? Jetzt habe ich einfach dann das, was ich habe, nochmal doppelt aufgemacht, habe nochmal eine extra Uhr laufen lassen für 1,56, um dann bei mir bei 5,09 weiterzumachen, was bei dir 24,51 war. Und am Ende fast auf den Bon beide null.
Stark, das heißt, oder? Du hast super gerechnet in dem Fall. Toll.
Ja, du auch.
Ja, ja.
Ach, das ist, in Kopfrechnen war ich immer schon gut. Das war das Einzige, was ich bei Mathe konnte. Gib mir einen Zirkel und es war eine Katastrophe.
Rechenkönig damals in der Grundschule. Immer vorne dabei. Rechenfußball haben wir auch gespielt. Ich kann es dir nicht mehr erklären, wie es funktioniert hat, aber wir haben Rechenfußball gespielt. Kopfrechnen, immer gut. Und dann irgendwann kam 7., 8. Klasse, kam dieses ganze Formelzeug und so. Da war
Algebra,
ich dann raus. Da war ich
Geometrie.
Dann raus. Da war ich dann raus.
Die Sichel, die Mund, die Sichel des Hippokrates oder des sonst was. Und mit Zirkel vor allen Dingen war es so, mein Zirkel war nicht gespitzt. Das heißt, wenn es um Schnittmengen, um Schnittpunkte ging, war es immer so, nach dem Motto,
bitte größer.
Schauen Sie selbst.
Die waren immer größer.
Ich habe das gehasst, ehrlich. Ich muss an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, mein Vater wird es ja nicht hören, aber der hat einmal in einem Nachhilfemoment, wo er sich mit mir hingesetzt hat, und der Klassiker war ja, dass Eltern immer sagen, das Buch ist doch Quatsch, die können das doch nicht. Das ist so nach dem Motto, entweder sie können nicht nach Buch gehen, oder aber der Lehrer ging nie nach dem Lehrbuch, nach dem Buch, das wir hatten. Und mein Vater hat immer gesagt, aber da steht auch im Buch ganz anders. Und ich sagte, aber wir gehen nicht nach dem Buch. Das ist doch Quatsch. Und einmal hat sich das so hochgespielt, dass ich meine, dass ein Zirkel hinter mir hergeflogen war. Ja, tatsächlich. Glaube ich. Ich glaube es tatsächlich noch nachträglich, dass ich aber schneller war als der Zirkel. Es war nie ein guter Tipp, mit Eltern zu lernen, ehrlich gesagt.
Aber ich habe einmal die Ansage bekommen nach irgendwie 2 Sechsern und 1 Fünfer in der zehnten Klasse Mathe in den ersten 3, ob ich mich vielleicht nicht doch mal ein paar Wochen einfach hinsetzen will und dann dieses eine Jahr, das ich sonst wiederholen müsste, mir sparen könnte. Und das war eigentlich eine gute Ansage, weil ich habe mich hingesetzt und dann ging es halt dann so Richtung 4-3 halt mal.
Hattest du 2 Sechser und 1 Fünfer?
Ja, also vorne raus, ich habe einmal Nee, in den ersten halt Schulaufgaben und Exen, also da habe ich vorne in der 10. Klasse vorneweg halt voll verbockt in Mathe, also voll. Und dann dachte ich, dann gab es ja dann so Bücher mit, jetzt heutzutage macht man das ja mit Apps und mit Tablets, aber damals waren es noch Bücher, mit denen ich dann gearbeitet habe und halt wirklich die Aufgaben mal durchgegangen bin. Und dann war es halt dann in der nächsten Schulaufgabe, dachte ich, die war sau stark und dann war es halt ein Dreier.
Aber toll.
Ja, und dann.
Du warst ja sicherlich nicht einer derer, die haben mich nämlich immer aufgeregt. Die Streber waren immer so, dass die sich nach einer Ex- oder Schulaufgabe haben die sich doch immer hingesetzt und gesagt, oh Scheiße, oh, mein Gott, ach, das habe ich nicht und das habe ich nicht, ach, oje, oje, oje. Und ich bin immer daneben gesessen und habe immer gesagt, entschuldige bitte, komm, der eine hieß bei uns August, ja, und August, den haben wir immer Augustine genannt, ach komm, August, komm her, jetzt hör doch auf mit dem Quatsch. Dann kriegst du dann die raus und hast dann eine 2- oder eine 1-, und dann bist du irgendwie unglücklich, aber ich bin froh, wenn ich einen 5er kriege bei der Nummer. Ja, und auch immer die Mädchen dann immer. Aha, um Gottes Willen, was habe ich falsch gelernt? Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben sie bekommen? Ein 3er, weißt du? Da hätte ich mir gedacht, da hätte ich auch gerne mal einen 3er gehabt. Die haben mich immer am meisten aufgeregt.
Ja, aber wir haben es ja dann irgendwie wahrscheinlich du auch eher so über die sprachliche Schiene und so dann irgendwie wieder rausgerissen, das Ganze. So war es bei mir dann auch. Und ich konnte damals ja noch, und das war sensationell, ich konnte Physik abwählen nach der 11. Klasse, habe ich natürlich mit Freude gemacht. Ja. Nach der 11. war Physik und Chemie waren weg. Und ich musste nicht Abi schreiben in Mathe. Ich habe im Bio-Abi geschrieben.
Herrlich. Reines Lernfach.
Ja, und das habe ich auch. Aber das war dann auch so viel Genetik und so, und das hat mich interessiert. Das war gut.
Super, Mathe hätte ich auch gerne in der 9. und 10. Mathe und Chemie und Physik abgewählt. Aber leider ging das nicht. 9. und 10. konnte man nicht abwählen.
Nee.
Und warum ein Chemielehrer mich dazu gebracht hat, bevor er das Experiment durchgeführt hat, schon den Raum zu verlassen unter Protest des Chemielehrers, aber mich daran nicht hindern konnte in der 9. Klasse, das erzähle ich euch beim nächsten Podcast.
Ja, spar
ich bin eigentlich fertig. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin auch fertig, aber du wolltest ja noch was Wichtiges sagen und dann können wir das vielleicht, also können wir dann halt einfach als, dann können wir das ja so stehen lassen, was du noch zu sagen hast.
Genau, deswegen würde ich sagen, mach deine Verabschiedung.
Jo.
Mit Checkpot, Hackpot, Check, Check, FM, Check, 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 okay, okay. Und danach gehe ich rein.
Okay.
Und dann lässt es einfach stehen.
Genau.
Und ich glaube, ich würde sogar in deinem Namen sprechen. Du musst es nicht mehr kommentieren.
Und ich glaube, ich weiß, über was du sprechen wirst. Und deswegen ist das die richtige Herangehensweise. Es war der Vorcheck, das war Fasnacht und Fetzer. Ich bedanke mich bei Oliver Fasnacht und sag euch noch, dass ihr alle Episoden auf www.checkpot.fm hören könnt oder natürlich mit eurem Podcatcher. Twitter @check_pot, @fetzi6 bin ich da. Und Facebook www.facebook.de/der Vorcheck.
Und zum Abschluss, rest in peace, wir schicken Gedanken, ein Mann, mit dem ich aufgewachsen bin, du wahrscheinlich auch, unser Mitgefühl und unser Beileid und unsere Gedanken an Günther Peter Ploog.